Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal rund um die Gemeinde Großbären und die drei Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute für das Team von Großbären Inside durch die Sendung führen. Wir haben den 15. März 2024, der Frühling kommt und wir haben inzwischen schon die 173. Sendung. Und natürlich haben wir auch diesmal wieder versucht, einige interessante Themen für euch zusammenzustellen. Eine politisch merkwürdige, aber auch anstrengende Woche. Es gab mehrere Ausschüsse, also neben den beiden Ausschüssen des Bauausschusses und des Bildungsausschusses gab es natürlich noch die Fortsetzungssitzung der Gemeindevertretung, es gab eine Sitzung des Kulturausschusses, es gab eine Sitzung des Veranstaltungsbeirates, bei dem dann auch die Ortsbeiräte mit dabei waren. Also viel zu tun, aber merkwürdig war es deswegen, weil ein Großteil der Sitzung ohne Verwaltungsunterstützung stattgefunden hat. Der Bürgermeister hatte ja seine Mitarbeiter per Dienstanweisung ihnen befohlen, nicht an Sitzungen teilzunehmen und dort eben auch nicht Rede und Antwort zu stehen, was die politische Arbeit ja nicht nur erschwert, sondern sie kommt eigentlich zum Erliegen. Ob das im Sinne der Gemeinde ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wir sehen das nicht so. Im Gegenteil, es bleibt noch mehr liegen und es wird noch weniger getan. Und das ist einfach nicht gut für die Gemeinde. Die großen Fragen, die hier aufgetaucht sind, weil der Bürgermeister einen Presseartikel lanciert hat, um das Thema Mobbing, fühlt sich gemobbt, weil die Gemeindevertretung gesagt hat, er darf nicht in den Urlaub fahren. Die da aufgetreten sind, kann man nur sagen, ja, das ist aber eben auch nur die halbe Wahrheit. Wieder mal wird mit Halbwahrheiten gearbeitet und man versucht, sich ins rechte Licht zu setzen. Der Bürgermeister hat die Gemeinde ohne Stellvertreter hinterlassen. Er hat es nicht geschafft, einen Stellvertreter vorzuschlagen, der gewählt wird. Und er hat es nicht geschafft, einen Stellvertreter überhaupt nur zu benennen. Und dann ist es ein Problem. Der Gesetzgeber sagt, es muss jemand da sein, der eine Verwaltung auch führt. Es darf nicht so sein, dass da keiner ist. Aber da wäre keiner. Und dann hat man genau das Problem, was passiert bei Krankheit oder bei Urlaub. Und als dann eine Fraktion gesagt hat, ja, dann müssen wir über den Urlaub sprechen, weil es sonst schwierig wird mit der Gemeinde und mit der Führung dieser Gemeinde, ist der Bürgermeister an die Presse gegangen und kurze Zeit danach war er krank. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Aber gut, überraschen tut uns in dieser Gemeinde auch nicht mehr so viel. Wir bedanken uns fürs Feedback. Wir haben tolles Feedback bekommen. Da waren wir selber ein bisschen erstaunt. Nicht, weil wir nicht mit gerechnet haben, sondern weil zwei, drei Themen eigentlich gar nicht so als gravierend auf dem Schirm hatten. Aber gerade die Konflikte, die der Bürgermeister gerade mit seinem eigenen Personal hat und wie er es gerade behandelt, nicht umsonst gibt es gerade einen Konflikt mit eben dem genannten Personalrat, zeigt eben auch, wie die Verwaltung gerade oder der Verwaltungschef gerade in Großbieren agiert und dass immer mehr Menschen, die das von außen betrachten, die mal zu einer Sitzung kommen und sich das mal ansehen, dann natürlich eher, ja, ich will nicht sagen angewidert, aber wahrscheinlich ist es das, sondern die dann eher sagen, mein Gott, was ist denn das hier? Aber gut, es kommt uns jetzt nicht zu, das zu bewerten, auch wenn wir alle dazu eine Meinung haben. Die Fakten sind relativ klar. Der Bürgermeister hat eine Dienstpflicht, für diese Gemeinde zu arbeiten. Dafür ist er gewählt. Wenn ihm das keinen Spaß macht, dann ist das erstmal sein Problem und bedingt bei ihm eine Entscheidung. Er kann ja fast jederzeit zurücktreten. Er kann jederzeit sagen, ich suche mir einen anderen Beruf, einen anderen Job und ich mache dann den. Das ist alles möglich. Er kann sein Wahlmandat, wenn man so möchte, zurückgeben. Aber auch das ist jetzt nicht so überraschend. Es macht ihm ja wahrscheinlich Spaß. Auch im Destruktiven liegt ja hier und da ein Reiz. Den können wir jetzt zum größten Teil nicht erkennen. Aber sei es drum, es ist wahrscheinlich so, dass man, wenn man sich mehr damit beschäftigt, wie man anderen, platt ausgedrückt, einen reinwirkt, dann muss man sich nicht wundern, dass die eigentliche Arbeit leider liegen bleibt. Wir bedanken uns jedenfalls fürs Feedback und wir bedanken uns auch für die Ideen und die Vorschläge, die da gekommen sind. Alles, was uns weiterhilft, nehmen wir gerne auch, auch wenn vieles davon jetzt gerade unter Tobias Borstel nicht durchsetzbar ist oder umsetzbar ist. So seid ihr trotzdem aufgefordert, uns weiterhin gute Ideen, gute Vorschläge und so manche Wünsche auch mit auf den Weg zu geben. Jetzt wünschen wir euch erstmal
viel Spaß beim Zuhören.
Nachgang zur Berichterstattung. Vielleicht haben Sie es gelesen, dass in der Märkischen Allgemeinen Zeitung, das ist ja eine Zeitung, die von unserem Bürgermeister immer gern genutzt wird, um nicht immer unbedingt die Wahrheit zu verbreiten, aber dann noch ein bisschen gerade den Druck zu erhöhen und dort wurde ein Bericht veröffentlicht, ganz groß mit Überschrift: Die Gemeindevertretung will dem Bürgermeister den Osterurlaub streichen. Und der ist aber schon gebucht und der Bürgermeister fühlt sich gemobbt und hat versucht, wieder mal alles daran zu setzen, um den Gemeindevertretern einen schwarzen Peter zuzuschieben. Fakt ist, dass der Bürgermeister eine Dienstpflicht hat. Und die Dienstpflicht heißt, man muss einen Stellvertreter benennen. Wir haben in der letzten Sendung darüber berichtet, über eine Gemeindevertretersitzung, die nur den Zweck hatte, weil die Landrätin es angeordnet hat, dass der Bürgermeister einen Kandidaten vorschlägt, der ihn vertritt. Warum? Im Krankheitsfall, aber natürlich auch im Urlaubsfall, muss die Gemeinde handlungsfähig bleiben. Deswegen braucht er einen sogenannten allgemeinen Stellvertreter. Der Bürgermeister hatte jetzt mehrfach die Frau Dr. Gärtner vorgeschlagen, die aber in 4 Versuchen keine Mehrheit in der Gemeindevertretung fand, weil man eben, einige haben gesagt, sie müssen Schaden von der Gemeinde abwenden, einige bezweifeln ihre fachliche Qualität. Im Endeffekt ist der Grund völlig egal. Die Gemeindevertretung hat mit Mehrheit entschieden, dass sie sie nicht haben möchte. Der Bürgermeister hätte aber 4 oder besser gesagt 3 weitere Möglichkeiten zum Vorschlagen. Die Landrätin hat ihn darauf hingewiesen, er kann auch nochmal umorganisieren seine Verwaltung, damit er dann jemand hat, dem er da benennen kann. Interessant ist, dass der Bürgermeister ja dann kurzfristig seine beiden Stellvertreter abberufen hat. Also den ersten allgemeinen Stellvertreter, den wählt die Gemeindevertretung. Weitere Stellvertreter kann der Bürgermeister per Dienstanweisung bestimmen. So, er hat die jetzt abberufen, aus welchen Gründen auch immer. Fakt ist ganz einfach, dass im Falle von Krankheit oder Urlaub wäre die Gemeinde handlungsunfähig. Das darf aber nicht sein und das sieht auch der Gesetzgeber gar nicht vor. Also musste die Gemeindevertretung dann Erfüllung auf Weisung heißt es so schön, natürlich reagieren. Wenn dann kein Stellvertreter da ist, der Bürgermeister keinen benannt hat und er keinen vorgeschlagen hat, der von der Gemeindevertretung zu wählen ist, dann kann eigentlich auch der Bürgermeister ja gar nicht weg. Das ist aber leider so. Und dann hat die Landrätin gesagt, okay, das geht so nicht. Der Bürgermeister Borstel ist unverzüglich aufgefordert, einen Stellvertreter zu benennen. Und siehe da, die Androhung von Maßnahmen gegenüber dem Bürgermeister durch die Landrätin hat dazu geführt, dass dann auf einmal am Donnerstag, glaube ich, oder am Mittwoch ein Schreiben veröffentlicht wurde, dass der Bürgermeister Frau Dr. Gärtner als Stellvertreterin benannt hat. Sie ist damit wie vorher auch schon allgemeine Stellvertreterin. Merkwürdig ist jetzt, der Bürgermeister ist ja dienstunfähig, also krank, und seine Stellvertreterin ist arbeitsunfähig. Also das heißt, es ist auch keiner da. Das heißt, eigentlich hat sich, das zwar mag das auf dem Papier sich geändert haben, aber es hat sich in der Realität nicht geändert. Und demzufolge war dann eben auch die Gemeindevertretung gezwungen, für die nächste ordentliche Gemeindevertretersitzung dann eben auch diesen Tagesordnungspunkt aufzunehmen. Will man das machen? Naja, sicherlich nicht. Aber es gibt ja, also die Veränderung dieser Möglichkeit kann nur der Bürgermeister ändern. Aber der Bürgermeister überlegt sich jetzt lieber, ob er sich einen Rechtsanwalt nimmt, um die Gemeindevertreter wegen Mobbings zu verklagen. Gut, der Bürgermeister hatte in den letzten Jahren, muss man ja schon sagen, häufiger mal Anwandlung, dass er gegenüber seinem Dienstherrn, und das darf man nicht vergessen, die Gemeindevertretung als Organ, ihre Gesamtheit, ist ja der Dienstvorgesetzte des Bürgermeisters. Da hat er ja häufiger mal dann mit Schadensersatz gedroht, mit Klagen gedroht. Er hat ja dann auch die verschiedene Beschlüsse rechtlich angezweifelt. Bis dato war es immer so, dass man sagen musste, es fällt schwer, dass wir uns jetzt daran erinnern, ob jetzt jemals einer dieser sogenannten Beanstandungen wirklich erfolgreich war. Aber sie liegen erstmal auf Eis und man muss sehen, wie es jetzt weitergeht. Interessanterweise, wie gesagt, jetzt hat die Gemeinde eine stellvertretende Bürgermeisterin und jetzt kann der Bürgermeister auch in Urlaub fahren. Nur zu dem Zeitpunkt, als die Tagesordnung wahrscheinlich erstellt wurde, beziehungsweise können ja mal schauen, wer das beantragt hat, aber im Großen und Ganzen ist es ja eine Rechtsfolge aufgrund eines Versagens des Bürgermeisters. Es darf eben nicht sein, dass die Gemeinde ohne Führung ist. Und das obliegt dem Bürgermeister. In erster Linie das sicherzustellen und erst in zweiter oder dritter Linie, also erst viel später, ist die Gemeindevertretung am Zug. Merkwürdigerweise hat der Bürgermeister wieder mal über die Medien das Thema eher gespielt, anstatt dass er es wirklich löst. Gut, inzwischen ruft er bei vielen Entscheidungen nicht nur die untere, sondern auch die obere Kommunalaufsicht schon mit auf den Plan. Es gibt so, setzt so ein bisschen Beharrungsvermögen ein bei allen, weil man sagt, okay, ja, lass ihn, wir weisen ihn darauf hin, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dann wird sich zeigen, wie man damit umgeht. Und wir hatten in der letzten Woche einen Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Die Ausschüsse haben ja zurzeit alle das Problem, dass de facto kein Verwaltungsmitarbeiter da ist und auch der Bürgermeister sich kurzfristig krank gemeldet hat, sodass jetzt die Ausschüsse, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass sie inhaltlich leer laufen, aber es ist natürlich schon schwierig, wenn dann die wichtigen Informationen, die man vielleicht braucht, um eine Entscheidung zu treffen, dann auf einmal fehlen. So gab es an diesem Ausschuss zum Beispiel auch eine Information zum Thema rund um den Flughafen BER. Warum? Na, weil in der letzten Fluglärmkommission ja ein Antrag verhandelt wurde von der Bundesorganisation gegen Fluglärm. In der Gemeindevertretung ist der Bürgermeister verpflichtet worden, sich diesem Antrag anzuschließen. Das geht. Also die Gemeindevertretung kann den Bürgermeister verpflichten, dies zu tun. Das hat doch die Mehrheit der Gemeindevertretung dann gemacht. Und man wollte jetzt wissen, okay, was ist denn auf der Fluglärmkommission gesagt worden? Wie ist das Ergebnis etc.? Gut, Bürgermeister war nicht da. Aus der Presse ist zu entnehmen, dass der Antrag ja durchgegangen ist, bei einer Enthaltung, glaube ich. Und demzufolge wäre es trotzdem interessant gewesen, mitzubekommen, wie die Fluglärmkommission ja letztlich dann auf die Flugsicherung zugegangen ist und welche Möglichkeiten, welche Optionen, welcher Stand der Diskussion ganz einfach vorhanden war. Gut, das ging es jetzt nicht. Dann ging es um einen weiteren Sachstand zum Bauvorhaben der Feuerwehr mit integriertem Dorfgemeinschaftshaus in Heinersdorf. Da gab es Abstimmungen zwischen unserer Bauverwaltung und dem Architekten und dem Ortsbeirat. Das ist wohl alles zufriedenstellend inzwischen geklärt. Und es gab einen Sachstand zu möglichen Baumängeln der Kita Zauberwald. Es ist immer problematisch, wenn dann zwar E-Mails verschickt werden, aber in den Ausschüssen dann eben auf diesen E-Mails Bezug genommen werden sollte oder man hätte dann Fachfragen gestellt, ist es schwierig. Das geht eben so leider nicht. Es gab dann nochmal auch den sogenannten beschlossenen Antrag der CDU, FDP, WFG, Bündnis 90 Die Grünen, unabhängige Bündnis, über den Neubau Kindertagesstätte/Hort auf oder an der Kita in der Bahnhofstraße, also Kita Zauberwald. Da war ja immer gedacht, dass man irgendwann, um neue Kapazitäten zu schaffen, dann dort entweder aufstockt oder aus dem jetzigen L ein U macht. Sei es ein U mit einem größeren oder kleineren Seitenstrich. Gut, das konnte jetzt auch nicht wirklich besprochen werden. Der Antrag zum Verkauf des Bahnhofsgebäudes Großbären, der ja von der FDP eingebracht wurde, wurde auch nicht wirklich verhandelt. Das ist erstaunlich, weil den hätte man eigentlich relativ schnell ablehnen können, weil man schon sagen muss, ein Verkauf hat ja die Gemeinde versucht und ist ja jetzt mehrere Jahre eigentlich gescheitert. Gleichzeitig gibt es einen Bauantrag dazu und es gibt auch eine Petition, die im Hintergrund läuft, die für den Erhalt des Bahnhofs sich einsetzt. Ich kann nur sagen, es ist ein historisches Gebäude und ein Denkmal, was auch erhaltenswert ist. Ja, aber man muss es dann irgendwann umsetzen. Das Schöne bei so einem Gebäude ist, es gehört uns schon. Es hat durch die verschiedenen Auf- und Eingänge sogar die Möglichkeit, dass man eben einige Bauphasen eben splitten kann. Und man kann vielleicht mit weniger Geld dann über mehrere Jahre bauen, bis dann was fertig ist. Und dann lebt man eben eine Weile auf einer Baustelle. Mein Gott, besser als da eine Ruine direkt am Gemeinderand zu haben. Aber gut, schauen wir mal, was da noch rauskam. Dann gab es, wollte die Verwaltung ein Einvernehmen erteilt haben. Es gibt eigentlich die Vorgabe, dass bei Zulassung von Ausnahmen bzw. Befreiung bei gemeindlichen Satzungen innerhalb des Baugenehmigungsverfahrens ein sogenanntes gemeindliches Einvernehmen hergestellt werden muss. In vielen Gemeinden läuft das dann wirklich auch in den politischen Gremien, dass dort jeder Bauantrag mehr oder weniger beschieden wird, zumindest wenn er dann irgendwelche Besonderheiten hat. Die Verwaltung hatte vor, ich glaube, fast 10-12 Jahren da die Genehmigung bekommen, grundsätzliche Bauvorhaben, also ein normales Einfamilienhaus, im Endeffekt das gemeindliche Einvernehmen dann in Eigenregie als Akt der laufenden Verwaltung zu tätigen. Aber man wollte jetzt bei einer Zulassung und Befreiung nochmal weitere Möglichkeiten haben. Auch da muss man im Endeffekt wirklich sehen, wie es da weitergeht. Wenn natürlich kein Mitarbeiter da ist, der einem Fragen beantworten kann, dann ist das immer grundsätzlich natürlich schwierig, darüber zu diskutieren oder darüber etwas zu sagen. Gut, man muss jetzt erstmal abwarten, wie sich das alles weiterentwickelt. Es gab noch ein paar andere Vorlagen. So gab es auch eine Vorlage, ein gemeindliches Einvernehmen zum Bau eines Mehrfamilienhauses in Heinersdorf zu sagen oder zu erteilen. Gut, das wäre an der Heinersdorfer Straße. Das muss man sich einfach mal sicherlich genauer ansehen. Das wird ja nicht der Bauausschuss entscheiden, sondern dann entscheidet es irgendwann dann die Gemeindevertretung, die sich das Bauvorhaben ansieht und dann sagt ja oder nein. Man muss mal sehen, ob das alles so dann umsetzbar ist. Es ist jedenfalls spannend, dass da noch ein bisschen Platz dafür ist, dass man da noch ein Haus baut. Gut, wir müssen mal abwarten, wann das in die Gemeindevertretung kommt, um dann auch eine Entscheidungsreife zu haben. Aber auch da war dann wieder sofort das Problem, dass man natürlich nicht viel sagen konnte, wenn man nicht wirklich jemand da hatte, der Fragen beantworten konnte. Und das ist einfach, was soll man sagen, ne? Also ärgerlich. Es gab aber interessant, es wurde zumindest das Ergebnis vorgestellt, ein sogenanntes Nahversorgungskonzept, wurde zumindest in den Ausschussunterlagen dargestellt, was alles möglich ist. Wir müssen uns das erst nochmal in Ruhe zu Gemüte führen und ansehen, inwieweit das für uns in unserer Gemeinde eine aussagefähige Wirkung entfaltet, und deswegen warten wir mal ab, was dann noch kommt. So. Der Ausschuss ging relativ schnell im Nachgang. Also es gab noch einen Antrag. Das ist dann auch so ein bisschen eigentlich das Paradebeispiel. Es gab einen Antrag der WFG, also der Fraktion Wir für Großbären, Parkflächen zu schaffen an der Teltower Straße entlang. Jeder, der die Teltower Straße kennt, weiß, dass dort die Einsicht durch den Straßenverlauf schwierig ist, aber natürlich auch die Straße meistens sehr voll geparkt. Also hatte die WFG 2019 mal vorgeschlagen, lasst uns doch bitte da Parkflächen schaffen. Und zwar, der ursprüngliche Plan war, dass man das Straßenbegleitgrün etwas aufmacht und die Fahrzeuge dort nicht längs mehr parken, sondern quer zum Straßenverlauf. Hätte den Vorteil, der fließende Verkehr würde nicht eingeschränkt, die Verkehrssicherheit würde sich erhöhen, weil die Straße dann besser einsehbar ist, und man hätte sogar noch mehr Parkplätze zur Verfügung. Die Verwaltung hat sich das damals angesehen und hat gesagt, nee, es geht nicht. Die Gründe waren eher, hatte man manchmal den Eindruck, sind so ein bisschen vorgeschoben gewesen, aber man hat gesagt, nee, es geht nicht. Weil angeblich die Flächen einem nicht gehören, weil es im Außenbereich ist und. Also wurden dort Gründe genannt, die sicherlich alle gravierend sind, aber die Flächen gehören zum Teil zumindest schon der Gemeinde, und zumindest da, wo sie der Gemeinde hören, hätte man also sowas durchaus schaffen können. Dann wäre es eben nicht die komplette Teltower Straße, sondern nur ein Teil. Aber das wollte die Verwaltung damals nicht, sondern hatte vorgeschlagen, man würde auf der Straßenseite zum Feld hin Parkbuchten malen und könnte dann an den Ein- und Ausfahrtsstraßen Freiräume lassen, damit dann der Verkehrsfluss besser wird, Kreuzungen besser einsehbar sind und die Verkehrssicherheit sich erhöhen würde. Das hätte aber bedeutet, dass ein Großteil der Parkplätze einfach weggefallen wären. Das hat man dann ganz klar verneint. Der Antragsteller, die WFG, hat gesagt, nee, so wollen wir das nicht, weil das wäre ja eine Verschlechterung der Situation. Wir wollen ja eine Verbesserung erreichen. Und dann ist Folgendes passiert, ne? Der Antrag ist in der Schublade einfach verschwunden. Normalerweise wäre es damals so gewesen, er hätte dann nach einem Votum von Seiten der Verwaltung eigentlich zurück in die Gemeindevertretung gehört, und dort hätte die Gemeindevertretung entscheiden müssen, wie gehen wir jetzt weiter damit um. Ändern wir den Inhalt, das wäre dann die Frage des Antragstellers, oder lehnen wir es einfach ab und folgen der Verwaltungsmeinung. Ja, man hat mal gar nichts getan, und 5 Jahre später ist dieser Antrag jetzt wieder aufgetaucht. Warum? Weil die Vorsitzende des Bauausschusses inzwischen, Lamis Bresemann, sich die ganzen alten Anträge mal rausgeholt hat und gesagt hat, wieso haben wir das eigentlich damals nicht irgendwie abgeschlossen. Ein Abschluss kann dann sein, in die eine wie in die andere Richtung, aber einfach, dass man halt den Rechtsweg einhält. Es gibt einen Antrag, der wird in den Ausschuss verwiesen, und irgendwann kommt er ins Beschlussgremium, in dem Augenblick die Gemeindevertretung wieder zurück. So hätte es sein sollen. Aber das ist so das beste Beispiel, warum vieles in unserer Gemeinde einfach liegen bleibt. weil es dann einfach mal heimlich, still und leise verschwindet. So, ich weiß, wir haben noch ein paar Mal nachgefragt, was jetzt ist, und haben aber nichts mehr gehört. Und das sind dann immer, der Bürgermeister sagt, es kommen ja immer so viele Fragen. Ja klar, kommen da Fragen. Aber wenn man keine Antwort kriegt oder, ich sage mal, tauber, blinder, toter Mann spielt irgendwie, dann bleibt die Sache natürlich nach wie vor offen. Irgendwann ist es einem dann müßig, dann fragt man auch nicht mehr nach. Aber so viel erstmal, ja, aus dem Ausschuss Gemeindeentwicklung, Bauen und Umwelt und Flughafen. Und wir hatten in dieser Woche noch einen Ausschuss für Bildung und Soziales. Und auch hier dasselbe Bild. Natürlich war kein Mitarbeiter der Verwaltung anwesend. So gab es zu verschiedenen Punkten nicht so viele Fragen. Es gab auch keine wirklichen Vorlagen. Sicherlich hat man diskutiert über die Steckbriefe zu den Spielplätzen und sicherlich auch zu den Planungen und der Erweiterung der Hortplätze. Und dass man natürlich genau weiß, wir müssen zusätzliche Klassenräume schaffen für die Ortfried von Preußler Schule, weil eben unsere Schule ja im Grundschulteil wie auch im Oberschulteil aus allen Nähten platzt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir mit der Schulplanung relativ zeitnah vorankommen, weil wir sprechen eben über eine Erstellung einer Schule, die durchaus schon mal 3 bis 4 bis 5 Jahre braucht. Und um die Qualität, die pädagogische Qualität in der Schule auch aufrechtzuerhalten, muss man sich frühzeitig einigen Problemen widmen. Wir sind schon wieder eigentlich zu spät. In vielerlei Hinsicht, der Landkreis hat uns die Tür geöffnet für verschiedene Dinge, aber wir sind einfach wieder mal, ist der Bürgermeister leider nicht durchgegangen und hat leider nicht das Gespräch gesucht. Der Landkreis, wie gesagt, hat uns Möglichkeiten aufgezeigt. Aber wie immer, Möglichkeiten sind nicht ewig da, sondern sie müssen dann auch genutzt werden. Es war ein kurzer Ausschuss. Es wurde zwar viel sicherlich dafür gesorgt, dass man ein einheitliches Bild erzeugt für verschiedene Fragen oder Meinungen auch austauscht, aber es ist natürlich dann schon so, dass sobald man sich eine Meinung bilden soll aus fundiertem Wissen und man hat eine Frage und es ist keiner da, der sie einem beantworten kann, ist es natürlich nur suboptimal. Aber der Bürgermeister wollte so, er legt damit die gesamte Gemeinde lahm. Das ist ärgerlich. Und das muss man ehrlicherweise sagen, ich glaube nicht, dass das Verhältnis der kommenden Gemeindevertretung sich großartig ändern wird zur bisherigen Gemeindevertretung. Es ist ja schon die zweite. Und ich glaube irgendwie nicht, dass bei der dritten Gemeindevertretersitzung der dritten Generation von Gemeindevertretern sich da so viel ändert, weil der Bürgermeister ändert sein Verhalten nicht und dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis genau das Gleiche wieder eintritt. Kulturausschuss ohne Verwaltungsmitarbeiter und Mitglieder der Gemeindevertretung. Der Kulturausschuss hat getagt, zeitgleich zur Gemeindevertretung. Das heißt, die meisten Gemeindevertreter waren ja nicht im Kulturausschuss, also Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine, weil sie natürlich in der Gemeindevertretersitzung saßen, also in der sogenannten Fortsetzungssitzung der Gemeindevertretung und dort den Haushalt nochmal bearbeiten mussten. Das ist ja dann schon das dritte Mal, aber demzufolge war in diesem Ausschuss nicht wirklich jemand. Es ging aber um die Bürgerbefragung zur möglichen Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Boucherolles. Der Vorsitzende Helmut Bartel war da. Wir können jetzt da nicht so viel draus berichten, weil wir natürlich uns auf die Fortsetzungssitzung gestürzt haben, weil die war sicherlich thematisch etwas interessanter. Es ist umso erschreckender, dass man dann trotzdem an so einer Sitzung festhält, wo man doch ganz klar sagen muss, wir haben gerade eigentlich andere Probleme, als über eine Partnerschaft mit einer französischen Gemeinde zu sprechen. Aber gut, manches ist leider so, wie es ist. Da gibt es eben unterschiedliche Prioritätensetzungen. Und wir hatten die Fortsetzungssitzung der Gemeindevertretung, wo es um den Haushalt 2024 ging. Wir hatten in den letzten Sitzungen, also das ist eine Sitzung, die sich inzwischen schon über mehrere Tage zieht, ja verschiedene Punkte noch offen gelassen. Da musste die Gemeinde dann, die Gemeindeverwaltung noch etwas nacharbeiten. Das haben sie leider nicht wirklich getan. Nichtsdestotrotz sind verschiedene Punkte einfach nochmal aufgeworfen worden. Und die Gemeindevertretung hat jetzt da, ja, wie soll man sagen, eine Entscheidung getroffen, beziehungsweise gesagt, bleibt drin, bleibt so drin, bleibt nicht drin. Also man hat dann relativ schnell auch entschieden. Wie immer, man kann nur Entscheidungen treffen anhand der Informationen, die einem vorliegen. Wenn die Informationen nicht so gut sind, dann kann vielleicht sogar passieren, dass manche Entscheidung vielleicht nicht so gut ist. Aber das ist etwas, was die Zukunft uns bringen wird. Es wurde immer, wenn es dann knifflig wurde, hat man schon gemerkt, dann neigen die Gemeindevertretungen, die meisten der Gemeindevertreter dazu, dass man dann eher das Geld drin lässt im Haushalt, aber einen Sperrvermerk drauf macht. Was ist ein Sperrvermerk? Naja, diese Kostenposition darf erst Geld rausgenommen werden, bebucht werden, wie man so schön sagt, wenn die Gemeindevertretung erneut darüber befindet. So ist es zum Beispiel bei der IT-Technik gewesen, dass man gesagt hat, ja, nee, was müssen wir alles machen? So ist es dann auch bei etwas gewesen, was wieder reingekommen ist, nämlich der Kunstrasenplatz ist durch die Erhöhung der Fördermittel, also in der Summe kostet der Platz ungefähr 1,1 Millionen. Das Geld ist auch da, weil es investiv ist. Aber es gibt eine Förderzusagen oder Fördermittel von fast 800.000. Also nicht ganz. Also der Verein bringt relativ viel mit. Es gibt 500.000 Fördermittel. 200.000 bringt der Verein mit oder 300.000 irgendwie so. Und dann den Rest muss die Gemeinde stemmen. Aber man bekommt eben einen Sportplatz mit relativ geringer Anzahl an Steuermitteln. Fakt ist auch, dass das eine Fläche ist, wo irgendwann ein Platz hin sollte. Also das heißt, man weiß, wo das ist. Man weiß auch, dass das der Landkreis den Platz dann auch übernehmen würde als Schulplatz, weil das direkt neben dem Standort der Schule sein wird. Und so hat man gesagt, okay, passt auf, wir haben ja ein bisschen Geld durch Reduzierung im Haushalt erreicht, indem man zum Beispiel, also indem auch von außen hin die Kreisumlage, die der Landkreis von der Gemeinde Großbern haben möchte, ein Stück weit reduziert wird. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten großen Thema gewesen, nämlich, wie gehen wir eigentlich mit der geplanten Steuererhöhung um? Die Verwaltung, die Kämmererin und aber auch der Bürgermeister wollen ja unbedingt die Steuern um ein Vielfaches erhöhen. Und daraufhin gab es jetzt eine Diskussion darum, was geht und was geht nicht. Das ist eine schwierige Kiste, weil Steuererhöhungen in vielerlei Hinsicht sicherlich nicht unter diese Begrifflichkeit Wahlgeschenke fallen, weil keiner möchte mehr Steuern bezahlen, aber alle möchten schon zumindest ein bisschen staatliche Leistungen in Anspruch nehmen. Die Gemeindevertretung hat jetzt einfach mal gesagt, passt mal auf, wir machen einfach mal Folgendes, wir lassen die Grundsteuer A und B so, wie sie ist. Und die Gemeinde soll bitte nochmal neu kalkulieren, ob das Geld, was wir vielleicht schon eingespart haben, ob es schon ausreicht. Normalerweise konnten wir immer in den letzten Jahren, weil wir einen Zuzug hatten, wussten wir, es gab immer eine Erhöhung des Anteils der Einkommensteuer, den die Gemeinde bekommt, und des Anteils der Umsatzsteuer. Das wusste man immer, wenn man mehr Menschen da hat, die mehr konsumieren, dann steigen diese beiden Steuersachen. Und wir wussten auch, insbesondere die Gewerbesteuer steigt immer dann, wenn sich zeitversetzt vor 2-3 Jahren Unternehmen angesiedelt haben. Dann dauert es einen Augenblick, aber die 2-3 Jahre, vielleicht auch mal 4 im Extremfall, dann sind die in der Steuerpflicht und dann erhöhen sich die Gewerbesteuern. Interessanterweise ist die Gemeindevertretung jetzt auf die Idee gekommen zu sagen, okay, wir lassen die Grundsteuer so, wie sie ist. Und wir werden die Gewerbesteuer geringfügig anheben von 3,15, also 315%, so wie sie jetzt ist, auf 330%, also um 15 Punkte. Um ganz einfach auch den Unternehmen ein Zeichen zu senden, dass man sagt, ja, wir müssen leider jetzt ein bisschen erhöhen, aber die Erhöhung ist wesentlich weniger, als der Bürgermeister wollte. Und, das muss man auch sagen, wir haben gesagt, wir gucken mal, Gegebenenfalls müssen wir die auch oder können wir die auch wieder runternehmen. Ob es dann wirklich so ist, das muss man mal zeigen. In den letzten Jahren war die Gemeinde, was den Höhe der Steuersätze angeht, sehr glaubhaft. Das hat sich jetzt erst ein bisschen geändert, weil wir da häufiger mit in die, ja, in die Bredouille kamen, dass die der Bürgermeister unbedingt immer die Steuern erhöhen möchte, Steuererhöhung, weil es natürlich das einfachere Mittel ist, um zusätzliches Geld zu generieren. Und eben sparen ist eben nicht so sexy, weil du musst dann eben den Leuten auch sagen, auf das und das und das müssen wir verzichten. Das macht man natürlich nicht gerne. Es gehört zwar zum politischen Handwerk dazu, dass man das macht, aber es ist ja viel einfacher, die Steuern zu erhöhen. Wie gesagt, die Gemeindevertretung hat sich jetzt darauf verständigt, dass wir erstmal sagen, wir lassen die Grundsteuer so und erhöhen geringfügig die Gewerbesteuer. Und jetzt soll die Gemeindeverwaltung mal durchrechnen, ob es schon gegebenenfalls reicht. Was dann immer im Gespräch jetzt schon ist, ist erstaunlicherweise, dass man wahrscheinlich bald noch einen Nachtragshaushalt braucht, um auch einige Bauvorhaben vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen. Und wenn sich dann vielleicht die Kassensituation verbessert oder auch verschlechtert, dann muss man nochmal über einen Nachtragshaushalt die finanzielle Situation der Gemeinde neu einschätzen. Interessant ist, dass die Gemeindevertretung dann gerade bei dem wichtigen Thema Stellenplan sind, ja, wie soll ich das sagen? Es sind einige Kernaussagen gefallen, die man hier auch gerne mal wiedergeben kann. Die Gemeinde hat zurzeit knappe 100 noch was Mitarbeiter. Die Gemeindevertretung hat ganz klar gesagt, in dem sozialen Bereich gehen wir nicht ran. Punkt. Das heißt, im Gegenteil, die Kitas haben sogar zusätzliche Stellen bewilligt bekommen über den sogenannten über den Stellenschlüssel, der jetzt schon da ist, hinaus. Das sind dann Stellen, die zahlt dann eben die Gemeinde komplett. Selbst aus eigener Tasche. Das hat man großzügigerweise, das muss man so sehen, das kann man auch immer noch mal erwähnen, hat die Gemeindevertretung das gesagt, das machen wir. Gleichzeitig hat man in der Kernverwaltung 44,5 Stellen. Es gibt einen Durchschnittssatz vom Städte- und Gemeindebund, der sagt, pro 1000 Einwohner kommt eine Gemeinde hin mit 3,5 Stellen. Dann wären das 35 Stellen in der Kernverwaltung. Wir haben aber, wie gesagt, fast 10 Stellen mehr, 45 Stellen. Das heißt, jetzt kann man sich schon mal überlegen, tut das Not? So, das ist aber eine Überlegung, die man natürlich trifft und sagt, okay, man hat ja nicht den Eindruck, dass die Verwaltung jetzt irgendwie auf der faulen Haut liegt, aber ein Problem scheint Arbeitsorganisation und Arbeitsabläufe scheint ja durchaus zu sein. Gleichzeitig hat die Gemeinde ein Riesenproblem, ihre offenen Stellen auch nur im Ansatz zu besetzen. Und da gab es dann natürlich durchaus schon Hinweise, indem man gesagt hat, also wenn das Problem in der Stellenbesetzung liegt, in dem Halten von Mitarbeitern, dann muss die Gemeinde hier mehr tun als bisher. Aber im Regelfall, auch diesen Spruch haben wir schon mal ein, zwei Mal in unserem Podcast gebracht, Mitarbeiter verlassen im Regelfall nicht Unternehmen oder Behörden, sondern sie verlassen Führungskräfte. Das hilft uns jetzt aber erstmal nicht weiter, weil wir erstmal eine riesen Stellenvakanz haben. Die Gemeindevertretung hat jetzt gesagt, okay, pass auf, wir nehmen den Stellenschlüssel vom letzten Jahr, den Stellenplan, und wenn der Bürgermeister darüber hinaus Stellen haben möchte, dann muss er bitte mit der Gemeindevertretung irgendwann ins Gespräch gehen. Es war keiner da bei der Sitzung der Fortsetzungssitzung der Gemeindevertretung, der jetzt hätte die Zahlen nochmal erklären können. Es gibt ja immer nur so bruchstückweise eine Erklärung. Ist noch was anderes auffällig? Das kann man auch mal offen aussprechen, weil es teilweise immer so unterm Tisch gehandelt wird. Die Besoldung, die die Gemeinde Großbären bei ihren Mitarbeitern macht, ist um einiges höher als in anderen Kommunen. Wenn manche Stellen in anderen Kommunen mit einer 8 oder 7 eingestuft ist, sind wir in Großbären häufig bei einer 9a oder 9b. Das ist ein durchaus auch finanzieller Unterschied und deswegen sind die Personalkosten in den letzten Jahren auch so massiv gestiegen. A, weil man eben mehr Menschen eingestellt hat und B, weil diese Menschen, die da sind, dann auch besser besoldet werden. Das mag jetzt nicht auf alle zutreffen, wir wollen doch nicht alle über einen Kamm scheren, aber das ist eine generelle Aussage, die, wenn man sich die Zahlen mal ansieht des Stellenplans und vergleichbare Gemeinden, deren Stellenpläne, dann erkennt man schon, dass wir meistens etwas besser bezahlen. Und trotzdem kriegen wir die Stellen nicht besetzt. Da hat sich inzwischen auch innerhalb des Landkreises ist so rumgesprochen, dass das Arbeiten bei einem Bürgermeister Borstel vielleicht nicht so lustig und nicht so schön ist wie bei anderen Bürgermeistern. Das ist aber etwas, ich finde es immer interessant, wenn der Bürgermeister sich hinstellt und sagt, er wird gemobbt, dann hat man schon manchmal den Eindruck, oder ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier Täter und Opfer verwechselt werden, ein Stück weit. Aber auch das muss erstmal den Antritt des Beweises antreten. Es gab ja, vielleicht einige erinnern sich, beim Abwahlwahlkampf durchaus einige Mitarbeiter, die sich diesbezüglich zu Wort gemeldet haben. Und die Vermutung lag auch damals ja da schon nahe. Gut. Aber das ist jetzt auch nicht unser Petitum, darauf rumzureiten, weil letztlich muss jeder Mitarbeiter wissen, was er da tut. Und was man natürlich sagen kann, ist, der Konflikt mit dem Personalrat ist jetzt in eine neue Stufe gegangen. Man zieht sich gegenseitig über mit Klagen, was jetzt auch nicht gerade der Gemeinde hilft. Persönlich bin ich wahrscheinlich dann mehr beim Personalrat, der einfach ja nichts macht, als dass er sagt, ich habe eine Rechtssituation, also ich habe garantierte Rechte und die werden mir hier verwehrt und dann muss ich sie eben einklagen. Ja, und dann ist es wie immer, ne, vor Gericht und auf hoher See sind wir alle in Gottes Hand, dann muss irgendwann eben auch ein Gericht entscheiden. Die Fortsetzungssitzung endete damit, dass wir alle großen Punkte besprochen haben, positiv sicherlich auch miteinander gesprochen haben. Interessant ist auch, dass das Vertrauensverhältnis zwischen den Gemeindevertretern eher größer geworden ist, weil man sich jetzt auf Aussagen auch seiner Kollegen verlassen musste, wenn man drüber eben verschiedene Dinge diskutiert. Die Diskussionen waren immer sachlich fair und eigentlich auch, das ist ja ein Wesenszug der Gemeindevertretung als solches, dass die Diskussionen, die innerhalb der Gemeindevertretung sind, eigentlich immer sehr sachbezogen sind. Da geht es zwar auch mal ein bisschen hitziger zu, aber da wird nie ein böses Wort irgendwie gesagt. Und das, obwohl man ja vielleicht unterschiedliche Motivationen hat, warum man einen Antrag unterstützt oder nicht. Aber gut, damit ist die Gemeindevertretung erstmal eigentlich mit dem Haushaltsaufschlag durch. Die Verwaltung hat jetzt die Herausforderung, diese Veränderung in einen neuen Haushaltsentwurf einzukippen. Und dann wird es in die nächste Abstimmungsrunde gehen, wie wir dann weitermachen. Da muss man erstmal sehen, passt das alles? Müssen wir an die Steuersätze nochmal ran? Müssen wir an die Kosten vielleicht nochmal ran? Das eine sind ja immer die Einnahmen, das wären die Steuern für die Gemeinde, aber das andere ist auch die Ausgabensituation. Was kann man noch machen? Aber gut, warten wir mal ab, was die Zukunft da noch bringt. Neue Kraft in Gründung. Der Kampf im Landkreis Teltow-Fläming um die Kreisumlage, also die Finanzierung des Landkreises über den Einnahmenschnitt aus den Städten und Gemeinden des Landkreises, hat es einmal wieder gezeigt, dass wir eine stärkere Vertretung brauchen, die Interessen unserer Region eigentlich im Landkreis vertritt. So hat sich jetzt vor kurzem eine neue Initiative gegründet, die nennt sich Wir für Teltow-Fläming. Und man versucht jetzt in zumindest von den 5 Wahlkreisen im Landkreis Teltow-Fleming in Vieren anzutreten. Warum versucht man das? Naja, man versucht es im Wahlkreis 1, das umfasst die Stadt Ludwigsfelde und die Gemeinde Großbeeren. Man versucht es im Wahlkreis 3, das ist so um Zossen rum. Und man versucht den, also nicht nur Zossen, also bevor ich jetzt gleich wieder sagt, ja, es ist doch viel mehr. Ja, es ist natürlich viel mehr. In Zossen, da gehört noch Amellensee und Trebin dazu. Dort wird zum Beispiel Hans Bochow antreten. Bei uns im Wahlkreis wird neben Dirk Steinhausen auch Alexandra Thiel und Mario Dolmer antreten. Also es treten drei aus unserer Region an, die sie dann auf dem Wahlzettel hoffentlich dann wiederfinden. Im Wahlkreis 4, das ist Baruth Mark, Luckenwalde und Nutte-Urstromtal, treten 7 Kandidaten an, die im Endeffekt alle aus der gemeinsam für Luckenwalde aus der Initiative kommen. Und im Wahlkreis 5, das ist das Amt Dahme Mark, sowie Jüterburg und Niedergörsdorf. Dort treten auch 3 an, nämlich Hendrik Papenroth, Jacqueline Becker und Michael Poser. Die parteiunabhängige Wählinitiative Wir für Teltow-Fleming fühlt sich fest in der Region verankert und möchte eben auch etwas bewegen. Sie können, wenn Sie das hören, natürlich uns sogar unterstützen. Wie machen Sie das? Ganz einfach, damit eine neue Wählinitiative antreten kann, die eben keine parteipolitischen Ziele verfolgt, sondern die sagt, wir wollen die Region weiterentwickeln. Ganz egal, was da kommt, wir wollen für die Region etwas erzeugen. Die können Sie dahingehend unterstützen, dass Sie in den nächsten Tagen, am besten eigentlich in den nächsten 10 Tagen, sage ich mal, in die Einwohnermeldeämter gehen und dort und die sogenannte Unterstützerunterschrift leisten und die Initiative unterstützen. In jedem Wahlkreis müssen 20 Einwohnerinnen und Einwohner dort ihre Unterschrift leisten. Also alle Großbeerner, alle Diedersdorfer, alle Heinersdorfer, alle Kleinbeerner. Wenn ihr die unterstützen wollt, wir für Teltow-Fleming, damit wieder es vielleicht auch in unserem Landkreis insgesamt vorangeht, dann tut uns einen Gefallen. Geht bitte in die Einwohnermeldeämter und unterstützt uns mit eurer Unterschrift. Das ist erstmal nicht zwingend. Man kann einfach hingehen und sagt, schönen guten Tag, ich möchte die Wir für Teltow-Fleming unterstützen. Dann werden Ihnen eine Liste vorlegen, da dürfen Sie unterschreiben und dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Aber es ist zwingend, dass Sie leider ins Einwohnermeldeamt müssen. Man kann eben keine so eine normale Liste machen irgendwie, sondern Sie müssen in das Einwohnermeldeamt. Deswegen unser Aufruf, bitte unterstützt uns, damit wir auch da endlich wieder mal vielleicht auch was rausholen können, auch für unsere Gemeinde. Also hingehen, unterschreiben. So, das war's schon wieder für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann heißt Großbeeren Insight. Ihr habt Fragen, ihr habt Kritik, ihr habt Anregungen, dann immer gerne ran, her damit. Wir freuen uns über jede Meldung, die wir bekommen. Gerne auch per Mail unter info@großbeereninsight.de. Jetzt heißt es nur, genießt das Wochenende. Bleibt uns gewogen. Es grüßt euch herzlich der Sprecher Dirk Steinhausen. Habt Spaß, genießt das Wochenende.